Hallo, herzlich willkommen bei den Predigt-Buddies. Hallo Lea.
Hallo Anja, ich freue mich.
Ich mich auch. Wir docken wieder da an, wo wir schon mal waren. Wie schön. Ich habe mir extra Mühe gegeben, so ein bisschen so einen Singsang reinzufallen. Hast du gemerkt?
Absolut. Ich habe innerlich geklatscht.
Wie schön. Ich freue mich, dich zu sehen. Wir sprechen heute über den dritten Sonntag nach Trinitatis. Das ist am 3.7.3.3. Kann man sich gut merken. Dritter Sonntag am 3.7. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das ist der Wochenspruch aus dem Lukasevangelium, Kapitel 19, Vers 10. Was für ein schöner Wochenspruch. Erinnert mich sehr an das, was wir in unserer Gemeinde gerade machen, Revitalisierung. Es geht um die Verlorenen, denn die gefunden sind, die müssen nicht mehr gesucht werden. Der Predigttext, den wir heute besprechen miteinander, steht im Propheten Hesekiel. Was für ein schöner Text. Ich bin gespannt, welche Übersetzung du gewählt hast. Du liest uns aus Hesekiel 18. Du guckst gerade so überrascht, ist nicht so? Liest du nicht Hesekiel?
Doch, 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 mache ich. Naja, ich habe nur so geguckt, weil ich sag mal, nach welcher Übersetzung ich das mache, ist jetzt nicht so kreativ, weil ich nehme tatsächlich nochmal die Basisbibel, habe mir aber fest vorgenommen, dass ich jetzt mir auch
Ja.
nochmal ein, zwei Bibeln anschaffen werde, weil für den Podcast irgendwie alle meine Geräte irgendwie mit aktiv sind, dass es mir immer schwerfällt, die direkt digital abzulesen.
Ach so,
Genau.
okay.
Also ist jetzt eine spannende Geschichte für unseren Podcast, vielleicht kannst du das schneiden.
Glaube ich nicht, dass ich es schneiden werde. Wir werden
Oh,
sehen.
ich
Also
wusste es, dass du
Hesekiel
es nicht schneiden
18.
wirst. So, Contenance, wir haben am
Siehst
Anfang
du?
immer so eine Contenance-Geschichte, ne? Und dann geht's aber richtig los.
Aber ist nicht schlimm.
Nee, ist nicht
Ja,
schlimm.
genau. Wir legen jetzt los in die Vollen. Hesekiel 18. Ich höre.
Das Wort des Herrn kam zu mir. Was ist das für eine Redensart, die ihr bei euch im Land Israels verwendet? Ihr sagt, die Väter haben saure Trauben gegessen, deshalb sind die Zähne der Söhne jetzt ruiniert. Bei meinem Leben, spricht Gott der Herr, niemand in Israel wird diese Redensart noch verwenden. Jedes Leben gehört mir, das Leben des Vaters genauso wie das Leben des Sohnes. Wer von den beiden eine Sünde begeht, der muss sterben. Weiter sagte Gott: Was geschieht jedoch, wenn sich der Frevler von seinen Sünden abwendet? Wenn er meine Ordnungen achtet und nach Recht und Gerechtigkeit lebt, dann wird er gewiss am Leben bleiben. Er muss nicht sterben. Keines der Verbrechen, die er begangen hat, wird mehr berücksichtigt. Wegen seiner gerechten Taten wird er am Leben bleiben. Ich habe gewiss keine Freude daran, wenn ein Frevler sterben muss. Ich freue mich aber, wenn er sein Verhalten ändert und am Leben bleibt. Ausspruch von Gott, dem Herrn. Was aber geschieht, wenn ein Gerechter seine Gerechtigkeit aufgibt und Unrecht tut? Wenn er die ganzen Schandtaten begeht, die der Frevler verübt hat, sollte er dann am Leben bleiben? Von seinen gerechten Taten wird dann keine mehr berücksichtigt. Wegen seiner Vergehen und seiner Sünden wird er sterben. Darum werde ich jeden von euch nach seinem Verhalten beurteilen, ihr Israeliten, Ausspruch von Gott, dem Herrn, kehrt um und wendet euch ab von euren Verbrechen. Dann wird es für euch nicht länger einen Anlass zur Schuld geben. Trennt euch von all euren Verbrechen. Verschafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Warum wollt ihr sterben, ihr Israeliten? Ich freue mich nicht über den Tod von jemandem, der sterben muss. Aber ich freue mich darüber, wenn er umkehrt und am Leben bleibt. So lautet der Ausspruch von Gott, dem Herrn.
Vielen Dank. Ein Text aus dem Propheten Hesekiel, der ein Priester war, und zwar einer, der im babylonischen Exil lebt und agiert, also einer, der in der ersten Wegführung weggeführt wurde, wie das klingt. Aber ja, du weißt, was ich meine. Hesekiel oder im Hebräischen Ezechiel. Ezechiel meint, Gott möge kräftigen. Ganz kurz, also wie gesagt, mit der ersten Verbannung nach Babylon weggeführt. Seine Verkündigung ist vor allem die Verkündigung der Herrlichkeit Gottes. Es geht ihm immer darum, Gottes Herrlichkeit zu erzählen, davon zu sprechen. Und selbst in den Unheilworten, in den Gerichtsworten, die er über Jerusalem und über Juda ausspricht, selbst da kommt die Herrlichkeit Gottes zum Tragen, wird sichtbar, wird ja in Sprache, in Worte gefasst. So auch in unserem Predigttext, der ganz klar in diese Kategorie Unheil oder Gerichtsworte über Jerusalem und Juda hineingehört. In den Kapiteln 12 bis 24 finden sich diese Gerichtsworte beim Propheten Ezechiel und in den Kapiteln 16, 20 und 23 wird gezeigt, wie die Sünde Israels sich mehrt und immer mächtiger wird und Gott wirklich aufbringt. Und da ist Kapitel 18, aus dem unser Predigttext entstammt, so eine neue Perspektive, so ein Hoffnungsschimmer. Und mit dem Sprichwort, das du gleich auch zu Beginn gelesen hast in Vers 1, wird der Zusammenhang zwischen der Schuld der Vergangenheit und der Strafe der Gegenwart zumindest in Frage gestellt. Also da ist ganz klar, es geht hier um individuelles Heil. Es geht nicht mehr um ein Tun der Gen-Zusammenhang, der schon von den Vätern herrührt, sondern jeder Einzelne steht für das, was er getan hat und das, was er nicht getan hat, vor Gott. Das ist was ganz Wichtiges, was ganz Neues und zeichnet auch den Propheten Hesekiel, der ja ansonsten von krassen Bildern auch lebt, aus. Soviel zu den Einleitungsfragen. Ich glaube, das reicht. Mehr muss man erstmal nicht wissen, weil ich glaube, der Rest erklärt sich von allein. Ich habe ja gesagt, was für ein schöner Text. Ich meine das wirklich so. Ich habe den gelesen und war richtig beglückt. Und bevor ich erzähle, was mich beglückt hat, Lea, wo hast du angedockt? Gab es etwas in dem Text, wo du auch sagtest, ach, wie schön? Oder wo du auch sagst, ärgere ich mich drüber? Oder, hä, was soll das?
Also bei mir war es jetzt nicht die Liebe auf den ersten Blick, so wie bei dir scheinbar. Also ich predige den Text auch tatsächlich nicht am 3. Juli und es hat mich jetzt nicht in tiefe Trauer gestürzt, sage ich mal so. Also ich habe den gelesen und dachte, ja, yeah, okay, kann man mal machen.
Ist bei mir anders, wenn ich das sagen
ja,
darf,
bitte.
Ist bei mir genau anders. Ich werde ihn auch nicht predigen, denn meine Mutter hat Geburtstag am 3.7. und wir werden diesen Geburtstag natürlich auch feiern. Und ich habe ernsthaft überlegt, ob ich schieben sollte. Ob ich diesen Text am 10. Juli predige. Ich bin noch nicht ganz sicher. Mal gucken.
So habe ich es ja mit Jona gemacht. Ich habe ja Jona einfach eine Woche vorher
ja.
gepredigt.
Ja, genau.
So, also genau. Also am Anfang war es jetzt nicht, dass ich mich sofort in diesen Text verliebt habe. Es gibt aber schon hier und da Dinge, wo ich andocke. Einmal fand ich schon interessant, das hast du ja schon auch anklingen lassen, dass es hier um diese individuelle Haftung geht. Also es geht nicht mehr um so eine generationsübergreifende Haftung, sondern der Sohn ist für sein Tun und Lassen verantwortlich und der Vater eben auch. Und man kann das jetzt auch weiter übertragen. Und das fand ich schon auch nochmal interessant, weil wir ja die Sätze aus der Tora haben, aus dem Buch Exodus und auch mindestens einmal kommt es im Deuteronomium vor, wo Gott schon sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott und wer eben, ja, sag ich mal, das Schlechte tut, der wird bis zur dritten oder vierten Generation, wird das zu spüren sein, aber der eben Gutes tut, der wird bis zur tausendsten Generation. Also wir haben ja schon dieses generationsübergreifende, diese generationsübergreifende Haftung auch in der Tora, wie auch immer die jetzt gemeint ist. Und man muss ja auch sagen, 1000 Generationen positiv ist viel mehr als die dritte oder vierte Generation. Aber hier habe ich auch gedacht, vielleicht darf man ganz vorsichtig sagen, dass das wie so eine kleine Weiterentwicklung scheint. Und was ich aber auf jeden Fall begriffen habe, ist, dass dieser Text auch wieder ins Leben zieht. Also sei ein Handelnder. Und wenn man das komplette Kapitel nimmt, dann geht es ja darum, es geht um Sozialität. Also wie lebe ich individuell meine Sozialität? Und wir sollen ins Leben gezogen werden. Also, und das finde ich eben so gut, auch mit dieser Umkehr und dass auch Gott keine Freude daran hat, dass es Menschen nicht ins Leben zieht. Passt natürlich auch super gut zu Jona, Kapitel 3. Und jetzt mache ich nochmal einen Sprung. Also ich dachte, ja, auch wenn das für uns das Normale ist, dass wir erstmal keine generationsübergreifende Haftung haben, sehen wir ja immer die generationsübergreifenden Auswirkungen, die das haben kann. Und da haben wir jetzt natürlich auch mit dem Ukraine-Krieg, wo man sagt, also so ein Krieg, das hat Auswirkungen auf mindestens 7 nachfolgende Generationen, ja, auch so kollektive Traumata und so weiter, da bin ich sehr, sehr angedockt und ich habe nachgedacht über dieses Väter-Söhne- oder Töchter-Mütter-Ding Und da ist mir das Buch eingefallen. Ich glaube, das habe ich dir auch mal geschenkt oder dir mal empfohlen von dem Walter Kohl, also dem Sohn von Helmut Kohl,
ja,
der geschrieben hat, Lebe oder gelebt werden. Und wo er seine Geschichte erzählt, er war immer nur der Sohn vom Kohl. Also der hatte irgendwie schon so eine generationsübergreifende Haftung. Und dann war diese Spendenaffäre, dann kam der Suizid seiner Mutter. Und er musste sich so freischwimmen, dass er Walter Kohl ist und nicht der Sohn vom Kohl. Und beschreibt da ja auch, dass selbst bei den engsten Verwandten rund um Helmut Kohl es wohl so gewesen sein muss, entweder warst du im Team Kohl oder du warst es eben nicht. Und da habe ich gedacht, ich finde, dieser Text ermutigt so, überhaupt ein Ich zu werden. Und also jeder hat die Aufgabe, ein Ich zu werden und dafür auch Verantwortung zu übernehmen. Und das entdecke ich auch in diesem Text, wo es nicht mehr um die generationsübergreifende Haftung geht. Das war aber eine lange Rede.
Nee, also ja, was gesagt werden muss, muss gesagt werden. Ich würde gerne mal einen Sprung zurück machen. Also ja, das ist für mich das Fazit tatsächlich des Textes, dass es eben die generationsübergreifende aufgehoben wird oder zumindest sehr abgemildert. Also jeder steht selbst vor Gott, das ist ja eindeutig, steht mittendrin im Text. Aber ich fand schon gleich am Anfang, ja, dieses, eigentlich am Anfang des zweiten Teils, das ist ja wieder ein Text, der geteilt ist in drei Abschnitte, beginnt mit Vers 1, endet mit Vers 32, aber dazwischen bleiben eine Menge Verse außen vor. Also in Vers 21, da hat mich es sehr berührt und es war eine richtige Überraschung für mich, dass diese Gnade Gottes, von der wir ja auch in Jona erzählt haben, und hier wird es nochmal gesagt, also bei Jona beobachten wir ein Handeln und dann eine Reaktion Gottes. Und hier sagt der Prophet Ezechiel, dass Gott sagt, der Schuldige, der sich von seinen Sünden abkehrt, der sich abwendet von dem, was er bislang getan hat und jetzt fortan sich sozusagen Gott zuwendet, also den Fokus auf Gott richtet, also Buße tut, da wird alles vergessen, was er vorher an Schlimmem getan hat. Sozusagen, es wird auf Null gesetzt. Und das finde ich so beeindruckend. Und da ist nicht davon die Rede, dass irgendwelche Opfer gebracht werden müssen, dass irgendwelche Tiere dafür ihr Leben lassen müssen. Da ist nicht von dem großen, vom Yom Kippur die Rede, sondern ganz individuell, wenn du dich abkehrst, wenn du dein Leben neu ausrichtest, dann ist Gott gnädig und dann wird er bestimmt am Leben bleiben, so steht es in der Einheitsübersetzung. Er wird nicht sterben, sondern eben bestimmt am Leben bleiben. Und das hat mich sehr bewegt, hat mich sehr berührt, weil ich das so in der hebräischen Bibel noch nicht wahrgenommen habe, in dieser Klarheit. Also natürlich, keine Frage, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und so diese ganzen Geschichten kennen wir alle. Aber das so, das ist ja geradezu neutestamentlich, was ich da lese. Und das finde ich unglaublich stark. Und dann aber auch, und das fand ich auch bedeutsam, wer bislang ein Gerechter war und davon abkehrt, seinen Egoismus entdeckt oder seine Bedürfnisse zu befriedigen entdeckt, dem werden die guten Taten vorher auch nicht aufgewogen. Also es gibt keinen, du bist nicht am Ende vor Gott und stehst auf so einer Waage und auf der einen Seite sind die guten Taten, auf der anderen sind die schlechten und die werden gegeneinander aufgewogen, sondern es zählt immer der Jetzt-Moment. Also so wie du jetzt vor Gott stehst, das gilt. So deute ich den Text. Und das finde ich total beeindruckend. Das kann sehr befreiend sein. Ich weiß, es kann auch dazu führen, dass ich sage, bis zum letzten Moment meines Lebens lasse ich die Sau raus und am Ende des Tages kehre ich halt eben mal um. Aber dann wäre das ja billige Gnade. Nee, das glaube ich ist damit dann auch nicht gemeint. Es geht schon um ein echtes, ein reines Herz. Steht ja dann auch in 31, ein neues Herz und einen neuen Geist. Also das ist ja was wirklich Neues und nicht nur was mein Mund bekennt. Es hat mir übrigens gerade in unserer Bibelstunde mit den Farsi-sprechenden Geschwistern, das war ganz spannend, kommen wir da gerade draus, habe ich ja dir im Vorgespräch schon erzählt. Da war tatsächlich eine Frage, was ist, wenn mein Bruder, meine Schwester im Iran, in Afghanistan an Christus glaubt, aber das nicht leben kann, weil er sie Angst haben muss um sein Leben, um ihr Leben. Das ist ja Realität, das ist ja nichts, also was irgendwie Humbug wäre. Und dann habe ich von Ezechiel erzählt und habe gesagt, dass ich das so beeindruckend finde, dass schon in der hebräischen Bibel davon die Rede ist, dass das Herz so wichtig ist und der Geist, dass eben diese Ausrichtung auf Gott so wichtig ist, was auch im 1. Samuel steht, der Mensch steht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Also, da merke ich, das begeistert mich, ich bin so bewegt von diesem Text, weil der so sehr neutestamentlich daherkommt, für meine Begriffe.
Ja. Nee, ich finde es richtig gut. Und also ich kann nur sagen, für mich jetzt auch, also dieser Text, das meine ich mit dem, jeder hat die Aufgabe, ein Ich zu werden. Also so, Mensch, sei ein Handelnder. Und ich habe ja eben schon mal anklingen lassen, mir gefällt besonders gut das komplette Kapitel, also wo es wirklich noch mal darum geht, Beute andere nicht aus, teile mit den Hungrigen dein Brot. Was wird noch angesprochen? Genau, gib den Nackten Kleider. Wenn du Geld verleihst, dann nimm weder Zins noch Aufschlag. Und so, also dieses Mensch, sei ein Handelnder und steh zu dir. Und ich meine das gar nicht nur so in diesem Imperativ, sondern so auch richtig als Ermutigung. Und dass wir jetzt nach Trinitatis diese Texte haben, wo es darum geht, Umkehr ist möglich und komm auf die Seite des Lebens. Also ich verstehe das ja auch hier mit diesem Sterben. Es geht ja nicht darum, dass das sofort einen juristischen Vollzug hat. Ne? Einmal gesündigt, zack, fällst du um und stirbst. Darum geht es ja gar nicht, sondern es geht darum, dass du Gott, der Schöpfer des Lebens, dass du dich aus diesem Bereich immer mehr herausziehst, sofern das überhaupt möglich ist. Und hier eben nochmal diese Einladung, stell dich ganz auf die Seite des Lebens. So, und das gefällt mir eben sehr, sehr gut. Ja.
Ja, was mir aufgefallen ist, also das gefällt mir auch total gut, genau, dieses stell dich auf die Seite des Lebens und du hast selber auch Anteil daran. Also du bist Mitgestalter, du bestimmst. Das wird so deutlich für mich in 31. Schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Und dann dachte ich, hä, warte mal, das hatten wir doch gerade als Jahreslosung so ähnlich. Ja, tatsächlich, ne, in 2017, glaube ich, war das. Auch aus Hesekiel 36, dann also am Ende des Propheten oder ziemlich am Ende, da sagt der Gott, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Und das ist so stark, weil hier sagt Gott ganz klar durch den Propheten Ezechiel, sorgt dafür, ja, ihr seid beteiligt. Also ihr könnt nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, jetzt kommt alles über mich und ich muss nichts dafür tun. Nein, das heißt auch, du bist beteiligt daran. Was wir ja auch schon 100.000 Mal besprochen haben. Wir sind wirklich imstande, Glauben zu verhindern. Ich kann persönlich meinen eigenen Glauben verhindern durch mein Verhalten. Da kann Gott machen, was er möchte. Wenn ich das nicht will, weil ich, keine Ahnung, keine Lust darauf habe oder so, dann wird Gott mich nicht zwingen. Also schafft euch, mach mit, sei dabei. Guck, dass dein Herz, dein Geist sich verändern, dass sie neu werden. Und dann aber am Ende von diesem Prophetenbuch, ich schenke es dir. Also du musst, tu was dazu, aber du musst nicht alles allein machen. Ich bin die ganze Zeit bei dir. Ich gebe alles. Und vielleicht packst du das aus, das Geschenk. Das finde ich total spannend, weil ich mag nicht so gern die Hände in den Schoß legen und sagen, ja, wird schon. Ich mag es auch gern, dass Gott mich herausfordert und möchte, dass ich mitwirke, weil ich eben keine Marionette bin, die an Strippen durchs Leben gezerrt wird. Ich werde eben nicht gelebt, sondern ich lebe selber. Und das wird mir in dem Text auch deutlich.
Genau, das ist, finde ich, die Qualität des Textes. Das ist die Stärkung der eigenen Individualität. Also du nimmst Verantwortung für dein Tun und Lassen. Und gleichzeitig geht es um die Gemeinschaft, geht es um die Sozialität. Es ist ja ein Herz, was wir uns alle teilen.
Ja.
Es geht ja um die Gesinnung. Es geht ja nicht darum, dass jeder irgendwie sein individuelles Herz bekommt, sondern wir teilen uns dieses Herz, was wir da geschenkt bekommen. Und das finde ich auch die Qualität dieses Textes. Und gleich schon am Anfang mit diesem Sprichwort, es geht ja darum, dass hier dieses Mantra oder dieses Sprichwort oder Redensart, sagt die Basisbibel, ne? Diese Redensart mit den sauren Trauben und den Zähnen, dass das eigentlich verschwinden soll. Das soll sich überholen. Das soll ja gar nicht mehr, das soll ja gar nicht mehr bekannt sein. Ne? Was ist das für eine Redensart? Ne? Die Väter haben saure Trauben gegessen, deshalb sind die Zähne der Söhne jetzt ruiniert. Und das finde ich auch nochmal so spannend, welche Glaubenssätze, welche Mantren sollten eigentlich nicht wiederholt werden? So, und gibt es nicht irgendwie Glaubenssätze, die gar nicht in das persönliche Wachstum, die nicht in die Weiterentwicklung der Gruppe und des Einzelnen führt, sondern eher wieder hier, und das haben wir ja auch bei Jona gesagt und waren ja so begeistert auch von den Niniviten, dass sie eben nicht in so eine Passivität fallen, sondern in so eine aktive Hoffnung und beten und machen und tun. Und das ist ja, wenn dieses Sprichwort verschwinden soll, sich überholen soll, bleibt es ja auch wieder bei diesem, was du auch schon hast anklingen lassen, du bist ja gar nicht immer ohnmächtig. Mhm. Und es wird ja hier den Exilierten gesagt auch. Mhm. Also aufgrund eurer Väter und Mütter sitzen wir jetzt hier, ja, vielleicht in Babylon. Aber ihr müsst jetzt irgendwie gucken, dass ihr irgendwie euer Leben gestaltet. Da bin ich jetzt schon sehr bei Jeremia abgedriftet, ja. Aber es geht ja eben auch darum, jetzt nicht aufgrund deiner Geschichte auf innerlich gepackten Koffern zu sitzen, sondern dein Leben zu gestalten und anzupacken. Jetzt sagen wir das natürlich aus einer privilegierten Situation heraus. Ich kann das nur predigen, weil wir in einem Land sind, in dem wir in Frieden leben. Ja? Ja. Natürlich kann ich jetzt nicht den UkrainerInnen sagen, jetzt pack mal dein Leben an und jetzt hier mal nun aufwärtsfroh den Blick gewandt. Das wäre ja zynisch und asozial. Aber da wir natürlich in Frieden leben, finde ich diesen Anpackergeist und dieses Wandlung und Umkehr ist möglich, also diese Themen jetzt nach Trinitatis schon, um mit deiner Anfangsliebe für den Text zu gehen, auf jeden Fall wert zu predigen.
Ja. Ja, also ich finde schon, dass die Ukrainer ja mächtig anpacken. Vielleicht nicht in dem Sinn, wie wir gerade hier, ja, ne? Also so. Ich glaube, dass der Text uns also wirklich auch nochmal deutlich machen möchte, da muss ich mal ganz kurz auf Vers 23 zurückgehen, da fand ich die Übersetzung der Einheitsbibel wirklich bemerkenswert. Und dann müssen wir zum Schluss kommen, aber das will ich nochmal sagen, weil mir das so wertvoll ist. Da steht es in der Einheitsbibel wie folgt: Habe ich etwa gefallen am Tod des Schuldigen, Spruch Gottes des Herrn, und nicht vielmehr daran, dass er umkehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Also Gott hat kein Gefallen am Tod des Schuldigen. Und das ist so eine krasse, Wende, finde ich. Nicht, dass Gott vorher Gefallen gehabt hätte am Tod des Schuldigen, aber es brauchte immer irgendwie ein Ersatzopfer. Es brauchte immer einen Ausgleich und das braucht es hier nicht mehr. Sondern es braucht nur die Umkehr. Das ist schwer genug, aber das finde ich so stark und das gefällt mir so gut. Und dann am Ende, ich habe doch keinen Gefallen am Tod dessen, der sterben muss. Wollt ihr etwa sterben? Dieses, du willst doch leben, Mensch, du willst doch leben, dann lebe. Sorg dafür, dass du lebst. Finde ich total cool. Wir müssen ja jetzt zum Schluss kommen, leider. Ich hätte so Lust, mit dir über diesen Text noch viel länger zu reden. Aber wir wollen auch an der Stelle unseren Hörern treu bleiben. Wir beide predigen den Text nicht, aber die Frage ist, was ist das Evangelium dieses Textes? Was würdest du predigen, würdest du ihn predigen?
Also meine Themen wären auf jeden Fall, dass ich in diesem Text eine Ermutigung entdecke, ein Ich zu werden, das Verantwortung übernimmt, sich ganz auf die Seite des Lebens zu stellen. Und dass Umkehr immer möglich ist. Und gerade als ich dir zugehört habe, ist mir eine Liedzeile von Alexa Feser eingefallen. Und da geht es darum, ich stelle meinen Kompass auf neu. Und ich finde, dieser Text und diese Möglichkeit zur Umkehr und mit diesen grandiosen Links, die man da auch nochmal zu Jona 3 schlagen kann, ist das für mich eine Einladung Gottes, dass ich meinen Kompass immer wieder auf neu stellen darf. Und das meine ich auch mit mein Herz, einen neuen Geist und ein neues Herz ist für mich auch so ein bisschen ein, stell meinen Kompass auf neu, ja? Meine Gesinnung, mein Denken, mein Fühlen, mein Handeln.
Ja, schön.
Und alle Glaubenssätze, die dem die dem widersprechen, ja? Also im Sinne von, du kannst deinen Kompass nicht auf neu stellen. Da würde ich sagen, nee, ihr lieben Väter und Mütter, ich habe euch sehr lieb, aber was ihr für Trauben esst, das sind nicht meine Trauben.
Richtig, und sie schaden auch nicht deinen Zähnen. Ja, ich möchte gerne den Predigenden Mut machen, sich die anderen Texte noch anzugucken, die dazugehören. Ganz kurz, Micha 7, wo ist solch ein Gott wie du, der die Sünde vergibt? Oder 1. Timotheus 1, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen. Und dann Lukas 15, der Klassiker, die Erzählung von den verlorenen Söhnen. Die gehören tatsächlich als Paralleltexte dazu und sie, finde ich, schließen in einer Art und Weise den Text auf, ebenso wie der Wochenspruch aus Lukas 19. Wenn ich predigen würde, und wie gesagt, ich habe ja zu Beginn gesagt, dass ich überlege, ob ich schiebe und dafür auf Johannes 8 verzichte, ich weiß es noch nicht, aber würde ich predigen, dann wäre mein Thema: Gott will, dass wir leben. Das will er. Sein erklärter Wille steht in diesem Text drin. Und er streckt seine Hand immer wieder aus. Du brauchst sie ergreifen. Und das, was du auch sagst, ich habe einen Anteil daran. Ich bin ein Individuum, das vor Gott steht. Ich bin nicht Masse und ich darf und muss, soll mein Leben gestalten. Also, jetzt, ich kann es nur noch mal sagen, ich hätte so Lust, noch länger zu reden. Ich bin gerade ein bisschen reinverliebt in Hesekiel, auch wenn der krasse Bilder hat, aber vielleicht mal gucken. Du machst Jona und ich Hesekiel. Dann machen wir unsere eigene Bibelschule auf.
Dann lehren zu Jona. Wir werden noch richtig, richtige, kompetente Altestler-Mändlerinnen.
Dazu müssen wir erstmal noch das Hebraikum machen. Aber gut, das machen wir an anderer Stelle. Ich wünsche mir, wir haben jetzt ja Folge 35 aufgenommen, wenn ich das richtig sehe. Deswegen dachte ich was Neues. Also einmal natürlich wünsche ich unseren Hörerinnen und Hörern, dass sie inspiriert sein mögen und dass der Geist Gottes euch leitet und euer Herz und euren Geist wirklich stärkt und vielleicht auch erneuert an der einen oder anderen Stelle. Und ich wünsche mir für uns, dass ihr uns eine kleine Bewertung hinterlasst. Es wäre toll, wenn ihr uns einen Stern da lasst oder gern auch mehr, so viele wie gehen. Und vielleicht, wenn du schreibst, ganz kurz in die Beschreibung zum Podcast, in die Bewertung, ob du den gut findest. Und gerne, am liebsten, redet gut von den Predigt-Buddies. Das ist mir das Liebste. Und ansonsten wünsche ich uns und euch, dass die Zeit gesegnet ist, in der ihr mit biblischen Texten umgeht und wenn ihr sie zu den Menschen bringt, dass der Geist Gottes euch führt und leitet.
Amen.
Amen. Dann bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.
Alles Liebe.
Tschüss.
Tschüss.
Bis nächsten Montag mit den Predigt-Buddies.